Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen zu Literatur trifft Wissenschaft, eine Reihe, die das Literaturhaus Berlin gemeinsam mit Deutschlandfunk Kultur veranstaltet. Und dieses Mal eben mit Tanja Maljatschuk und Hans-Jürgen Heinrichs. Ich freue mich, dass Sie da sind, Sie beide. Und beide, die Schriftstellerin und der Wissenschaftler mit großer Affinität zur Literatur, haben neue Bücher mitgebracht. Beide beschäftigen sich mit der Fremdheit, mit Fremden und mit Fremdem. Und dieser gemeinsame zentrale Aspekt hat es bei Hans-Jürgen Heinrichs auch in den Titel seines Buches geschafft. Es heißt nämlich Fremdheit. Geschichten und Geschichte der großen Aufgabe unserer Gegenwart, erschienen bei Antje Kunstmann. Und die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk hat sich beim Titel aller poetischen Freiheiten genommen, muss man sagen, und ihren Roman Der Blauwal der Erinnerung genannt, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, übersetzt von Maria Weißenböck. Wir wollen über diese beiden Bücher sprechen und über sie auch ins Gespräch kommen, miteinander, hoffen, dass die jeweils andere Perspektive, die wissenschaftliche, die literarische, dann auch befruchtend ist. Mein Name ist Jörg Plath, ich bin Literaturredakteur beim Deutschlandfunk Kultur. Und ich will Ihnen zu den beiden Gesprächspartnern ja zunächst nur so viel sagen, wie das Thema Fremdheit vielleicht nahelegt. Tanja Maljatschuk ist nämlich in der Ukraine geboren worden. Sie war nach dem Studium Fernsehjournalistin und sie lebt seit 2011 in Wien.
Eine Fremde also.
Eine Fremde. Und für uns noch mal doppelt in der Fremde, nämlich in Wien, in Österreich.
Okay.
Hans-Jürgen Heinrichs ist Ihnen vielleicht bekannt als Schriftsteller und als Ethnologe. Er hat lange Reisen unternommen nach Afrika, in den Vorderen Orient, auf die Osterinseln und an andere Orte. Er hat lange Zeit in Spanien, in Amsterdam, in Holland, in Rom und in Paris gelebt, also in der Fremde. Er veröffentlicht seit 1973 Bücher. Er hat den Qumran Verlag gegründet mit Autoren wie Gisela von Wisotzki, mit Michel Butor, mit Michel Leiris und anderen. Und das Buch Fremdheit habe ich gelesen als etwas wie die Summe seines Lebens und Nachdenkens über dieses Thema. Kommen wir zu dem ersten Roman einfach. Der Titel ist sehr ungewöhnlich, Blauwal der Erinnerung. Was heißt das?
Eigentlich heißt das Buch im Original Vergessenheit. Und jetzt zum ersten Mal, das war der Vorschlag vom Verlag, das Buch umzubenennen im Deutschen. Und jetzt bereue ich zum ersten Mal, sonst wäre es so schön, ein Buch Fremdheit und hier Vergessenheit. Ist das nicht schön? Das wäre wirklich schön.
Gut, wir werden es ja noch aufklären. Also Sie müssen es auch gar nicht weiter erläutern. Sie müssen es auch nicht bereuen, dass er jetzt auf Deutsch anders heißt, der Roman. Es gibt zwei Ebenen darin. Es geht auch um zwei Personen zentral. Es gibt eine ukrainische Schriftstellerin im Roman, die unter Verschiedenem leidet, einer gescheiterten Beziehung, einer Depression, die sich daraus entwickelt, aber auch unter Überlieferten, und zwar von ihren Großeltern und Eltern überlieferten Angst- und Unterdrückungserfahrungen durch Sowjetrussland, die zur Sprache kommen. Und es gibt eine zweite Erzählebene, die bezieht sich auf eine Person, die ist 100 Jahre älter. Mit der beschäftigt sich die Schriftstellerin im Roman. Das ist ein unbekannter, mir jedenfalls vermutlich auch in der Ukraine schätze ich, unbekannter Kämpfer für die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine. Die war nämlich nicht unabhängig bis 1918. Und beide Ebenen werden miteinander in Beziehung gebracht. Der Freiheitskämpfer ist der Schriftstellerin sehr fremd. Sie begegnet ihm plötzlich in einer Zeitung, eben auch anderen. Das ist so eine Expedition in die nationale Geschichte, und zwar in die Unbekannte.
Und sehr kompliziert, ich habe nichts verstanden.
Ich hoffe, Sie haben ein bisschen verstanden. Herr Heinrichs, wenn Sie das, Sie haben den Roman gelesen, also vielleicht wissen Sie darum.
Erklären Sie uns.
Ja, ich habe aber ich würde gerne das auf die, sozusagen auf die Fremdheit beziehen. Die Beschäftigung mit der fremden Geschichte, mit der unbekannten Geschichte, mit den fremden Schicksalen. Ist das auch die Fremdheit, die Sie meinen?
Also ich meine viele Fremdheiten, aber vielleicht das als Ausgangspunkt Ihrer Formulierung, Sie haben nichts verstanden. Das ist großartig, das ist eigentlich der Anfang. Wenn man mit dem Nichtverstehen beginnt, wird der Raum frei und offen. Und da beginnt eigentlich Literatur und da beginnt auch Wissenschaft, wenn sie nicht fixiert ist auf eine Systematisierung, sondern wenn sie sich, und deswegen das Wort Wissenschaft ist ein Monstrum, versuchen Sie mal, so ein Wort zu bilden mit Denken, Denkenschaft, dann sehen Sie, wie furchtbar das ist. Also ich habe mich immer nur für Wissenschaft interessiert, die den Boden der Wissenschaft verlässt und die auf Denkanstöße, die auf die Weitung von Räumen, von Welterweiterungen aus ist. Und auf dieser Ebene ist das, was wir Wissenschaft nennen, auch gebunden an Literarität, an einen literarischen Entwurf. Genauso wie Literatur ist eigentlich die Eröffnung von Denkräumen. Und die Poesie und die Logik sind keine Gegensätze. Der Hubert Fichte, mit dem ich seit den 70er Jahren damals sehr befreundet war, hat sehr schön einmal gesprochen von einer Logik der Poesie und von einer Poesie der Logik. Und ganz in diesem Sinne kann man auch zum Beispiel von einer Poetik des Wissens sprechen. Und der Roman von Ihnen hat mich eigentlich, und das kennen Sie sicher alle, wenn man in den ersten Sätzen oder in den ersten Seiten hineingezogen wird, ist man eigentlich schon in dem Fluidum des Romans. Und in Ihrem Fall war es so, dass mich hauptsächlich zwei Formulierungen oder zwei Wörter fasziniert haben. Das erste Wort Schichten, das steht eigentlich im Zentrum des Treffens von Literatur und Wissenschaft. Zeiten sind Schichten, die sich überlagern. Und das, was man mit dem Begriff des Synkretismus so bezeichnet, ne, dass sich kulturelle Schichten überlagern, das ist in diesem Roman ständig zusammen. Also es überlagern sich die privaten, die Lebensgeschichten, und es überlagern sich die zeithistorischen Geschichten. Und Fremdheit als etwas, was eigen und was fremd ist, etwas, was nah und was fern ist, was innen, was außen ist. In diesen Überlagerungen von Schichten, da eröffnet sich Literatur, da eröffnet sich Musik. Und der zweite Gesichtspunkt, der mir besonders wichtig ist, das ist eine Stelle sehr spät in dem Roman, da heißt es: Zum ersten Mal sah ich in meinem Gegenüber kein Spiegelbild meiner selbst. Und das ist genau der Spannungs- und Spielraum, in dem sich eigentlich die Begegnung der Figuren und von eigen und fremd, von eigen und gegenüber abspielt. Nämlich, wo setzt eigentlich eine Spiegelung ein und wo wird aus dieser Spiegelung etwas, was man eine kreative Identität nennen könnte, eine dialogische Identität, eine, die sich abspielt in diesem Spannungsraum.
So wurde über mein Buch noch nie gesprochen. Wie schön. Vielen Dank. Es war Poesie. Wie schön, dass wir auch mit dem Thema Fremdheit jetzt, und mein Roman kommt eigentlich sehr gut zusammen, weil es über Entfremdung geht im Text. Also jetzt so oft denke ich darüber, worüber ich das Buch geschrieben habe. Und immer jeden Tag kommen andere Antworten. Ah, noch das und das und das. Aber entfremden, das ist eine schöne Formulierung, weil es eigentlich um eine Person geht, Vyacheslav Lepensky, der 1918 Botschafter war des jungen ukrainischen unabhängigen Staates in Wien. Und er war ein Politiker, ein gescheiterter Politiker, Denker, Philosoph und Soziologe und Historiker. Und er ist nie in die Ukraine zurückgekehrt, so wie viele andere Ukrainer, die in der Zeit für die unabhängige Ukraine gekämpft haben und dann vor den Bolschewiken fliehen mussten. Und es geht um 50.000 Migranten ungefähr. Es geht nicht um Soldaten oder Bauer, sondern hochgebildete Menschen. Und sie alle mussten fliehen. Und das war diese erste Welle der Migration. Und die haben eigentlich für mich, also diese europäische Ukraine, weggenommen, mit sich weggenommen. Und was da geblieben ist, also 1923 ist Sowjetunion gegründet und bis 1991 war das so. Und diese alle Menschen sind in die Vergessenheit geraten. Sie sind verschwunden in der Welt. Sie waren nie mehr, also ein paar Einzelne sind dann doch in die sowjetische Ukraine zurückgekehrt, aber danach wurden sie erschossen auch. Gleich. Und das war ein Versuch, eben diese andere Ukraine zu finden, also für mich auch in dem Buch. Also nicht, weil meine eigene Heimat manchmal mir so fremd vorkommt. Immer noch. Ja. Ich bin fremd in diesem Land und das Land ist in mir auch fremd. Warum? Weil sehr viele Seiten der Ukraine ist unsichtbar, also verschwunden sogar. Ja. Und es gibt nur ein paar Jahre haben wir noch, um diese Spuren zu finden, wieder zu erobern, diese, unsere Vergessenheit. Das war mir wichtig, also diese Spuren zu finden. Vjatoslav Lipinski ist einer davon. Er ist nicht so ganz unbekannt. Es gibt sogar ein Museum in der Ukraine, ihm gewidmet, aber so viele Menschen kennen ihn nicht. Ja, ja.
Das Museum wird ja auch im Roman besucht von einer Schriftstellerin, die sich so stark interessiert für Lipinski, der ja übrigens ein Pole ist, weil es ja zunächst die Ukraine gar nicht gab und der zunächst Václav heißt.
Er war besessen an diese Idee, nach dieser Idee, eine unabhängige Ukraine zu gründen. Ich habe immer noch nicht verstanden, wieso. Was war ihm so wichtig? Also er war nicht so ein Nationalist überhaupt. Er hasste Nationalismus in jeder Form. Einfach aus Logik hat er gesagt, dass zwischen Polen und Russland gibt es dieses Land, muss sein. Ja? Und er wollte einfach ein Zeuge sein, wie ein Staat gebaut wird. Und er wollte dabei sein, wollte etwas tun. Ja? Danach, also er hat gescheitert, er hat vieles geopfert dafür. Und am Ende hat er gesagt, dass mit diesen Ukrainern, er selbst, also als Pole, der perfekt Ukrainisch gesprochen hat, Ukrainisch geschrieben, viel besser als die gebürtige Ukrainer. Ja? Und er hat dann gesagt, mit diesen Ukrainern kann man nichts bauen. Das waren sehr harte Worte, weil unstaatliche Schweine kann man nicht zu staatlichen Adler machen.
Ja, er hat auch eine Nation von Vierfötern, Rüpeln und Zerstörern die Ukrainer genannt. Zunächst mal habe ich mich gefragt, warum haben Sie denn keine Biografie geschrieben? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
Weil ich lüge. Ich habe auch aufgehört, als Journalistin zu arbeiten, weil ich verstanden habe, dass ich lügnerisch bin. Und mir ist viel wichtiger, wie die Geschichte aussieht, als die Wahrheit. Und eigentlich glaube ich an die Wahrheit gar nicht. Ich habe schon versucht, diese Geschichte von Lipinski so realistisch wie möglich, so objektiv wie möglich darzustellen, weil ich großen Respekt vor diesem Mann habe. Ich war beinahe verliebt mit ihm. Mehrere Jahre habe ich geforscht, obwohl er sehr wenig Informationen war, was, wo er gemacht hat, wem er geschrieben hat und so weiter. Ich habe vieles gelesen, also ich habe sein Leben rekonstruiert quasi und dann am Ende habe ich sogar geträumt ein bisschen von ihm. Und einmal hat er mir gesagt, Tanja, ich schätze dich so sehr, aber bitte lass mich in Ruhe. Und natürlich musste ich, um sein Leben so fleischig zu machen oder wie sagen, also seinem Leben Leben zu geben, musste ich natürlich vieles mir vorstellen, wie es sein könnte. Zum Beispiel seine Liebesgeschichte, was eigentlich im Buch sehr viel von seiner Frau, musste ich vollkommen erfinden, weil er nur einmal von seiner Frau gesprochen hat. Dass der liebe Herrgott gibt manchen Menschen ein glückliches Privatleben und den anderen nicht und ich gehöre zu der zweiten Kategorie. Und fertig. Er hat nie wirklich von ihr gesprochen und ich musste alles wirklich von Anfang an. Das war sehr interessant für mich. Ich glaube, das sehr, sehr objektiv gemacht zu haben. Ich glaube, dass ich nicht gelogen habe, dass es, das war so, wie es das war. Und manchmal kommen zu mir Menschen und sagen, also, du hast ja geschrieben, dass er und sie dort und dort sich getroffen haben. Und so, ja, ja, dort und dort. Und so, Menschen nehmen das so an, als ob es schon die Wahrheit wäre.
Ja, das ist die Überzeugung Ihres Textes, indem Sie auch erfinden, was die Leute sagen.
Ja. Aber ich wollte nachahmen, diese ruhige, objektive Erzählton, als ob es so ist, als ob ich eine Geschichte erzähle, ja, eine Biografie. Ja. Das ist eine alternative Biografie. Aber was ist Literatur? Die Literatur erzählt immer Geschichten von den anderen, oder?
Also jetzt, finde ich, sind wir am zentralen Punkt überhaupt dran. Weil es gibt eigentlich eine Wahrheit, die sich aus der Überzeugung oder aus der Vorstellung speist, als würde man etwas abbilden. Also eine Realität, die vorgefunden ist. Und da gibt es die Figuren und die würde man nachschreiben. Aber das, was Literatur ist, ist etwas ganz anderes. Es gibt nämlich eine erschriebene Wahrheit. Eine, die sich im Schreibprozess herstellt und von der man zu Beginn nichts weiß eigentlich. Und der wunderbare Autor von Mann ohne Eigenschaften wurde eines Tages mal gefragt, warum er denn diese Konstellation der Figuren so gemacht hat. Und er sagte, die Figuren haben es so gewollt. Deswegen übernimmt irgendwann der Text die Wahrheit und es gibt keine Wahrheit dahinter.
Manchmal dachte ich, dass nicht ich den Roman geschrieben habe, sondern der Roman mich geschrieben hat. Und wie? Weil ich hatte mehrere Krisen während des Schreibens. Bei mir ist es so, 30 Seiten, 70 Seiten, 120 Seiten. Und dann vergehen Monate, bis ich wieder verstehe, was ich weiterschreibe. Das ist so.
Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat mal die Formulierung gefunden, er ist nicht der Autor der Mythengeschichte, der Geschichte über die Mythen, sondern er ist das Tor, durch das die Mythen hindurchgehen. Könnte man so sagen.
Ich bin ein Tor, mein Gott, was ich alles bin. Weil ich bin oft gefragt, dass ich eben Fremde bin und wie ist das für eine Ausländerin im deutschsprachigen Raum zu leben. Und ich habe für mich eine Formulierung gefunden, halbwegs so, dass ich zufrieden bin, dass ich leider natürlich sehe, es ist nicht einfach, eine Ausländerin zu sein, aber ich lebe auf der Brücke. Also zwischen den Kulturen, zwischen den Ländern. Und es ist nicht immer gut. Also manchmal ist es irgendwie nicht wie zu Hause. Manchmal unter der Brücke lebe ich auch. Aber irgendwie mussten auch solche Leute wie mich geben, die zwischen den Kulturen stehen und übermitteln. Ja, also ich bin eine Brücke dann. Also jetzt bin ich ein Tor auch. Aber mir gefällt das alles. Ich bin vielseitig.
Und ich merke, dass hier sich eigentlich zwei Erzähler gefunden haben, zwei Geschichtenerzähler. Ich möchte auch daran erinnern, dass es ja noch eine weitere Person im Roman gibt, eine weitere Ebene auch, das ist die Schriftstellerin, die 100 Jahre
später. Wir bewegen später uns sehr langsam, glaube ich.
In der Gegenwart lebt. Vielleicht hören wir einfach jetzt eine Passage, soweit ihre Stimme trägt.
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, rede ich hustig ab und zu und rede komisch. Meine Stimme erkenne ich, ist mir auch fremd geworden, weil fremde Organismen meinen Hals vor 4 Tagen erobert haben. Ich versuche, eine Stelle aus dem Roman zu lesen. Falls es nicht geht, dann Vjatoslav Lapinski, von dem ich schon erzählt habe, er ist schon beim Sterben 1930 in Pampa in Österreich. Und er verdient Geld, indem er Hühner züchtet. Das letzte Foto wurde im Oktober 1930 aufgenommen. Lapinski sitzt auf einem Stuhl vor seinem Häuschen, gekleidet, als erwartete er Besuch, nicht im Schlafrock wie sonst. Er trägt eine Hose und einen leichten Mantel, auf dem Kopf eine etwas zu große Leinenkappe. An Lapinski ist alles etwas zu groß, denn von seinem Körper ist nur ganz wenig geblieben und bald sollte er völlig verschwinden. Am Schattenwurf auf dem Foto, es muss ein sehr sonniger Tag gewesen sein, kann man erkennen, dass es 5 oder 6 Uhr am Abend ist. Lapinski hält seinen Kopf gesenkt, er ist völlig in seine Tätigkeit vertieft und beachtet Ciprianowitschs fotografische Experimente nicht. Um seinen Stuhl herum pickt ein Dutzend Hühner friedlich Gras. Das Foto ist schwarz-weiß, aber ich weiß, dass Orpington-Hühner schwarz und leuchtend orange sind. Ein Huhn ist auf die Knie des Hausherrn gehüpft. Lapinski lässt es aus seiner Hand fressen. Blitzt. Hinter seinem Rücken ist ein hohes Vorhaus mit Terrasse zu sehen. Dort steht eine Frau in weißer Bluse, die sich mit den Ellenbogen auf das Gelände stützt. Die Ärmel aufgekrempelt, das Gesicht schlecht zu erkennen, vielleicht ist es die Haushälterin Finjuli. Es sieht so aus, als lächelte sie, vielleicht sagt sie sogar etwas zu Lapinski. Aber ich kann es nicht hören. Kein Ton dringt durch die fest verschlossene Luke zu mir herüber, ans andere Ufer des Gedächtnisses. Kann man die Zeit auslöschen, sie zerstören, als hätte sie nie gegeben? Kann man die Zeit mit Kohle schwätzen, damit nur ja kein Gesicht aus der Finsternis auftaucht? Die Gräber öffnen, bestimmte Szenen aus dem Film schneiden und die Enden wieder zusammenkleben? Wenn meine Eltern und ich mit dem Auto ins Dorf fuhren, um Opa Biemler zu besuchen, kamen wir immer an einer seltsamen Metallkonstruktion vorbei, um die ein Draht gespannt war, an dem Warnhirnisse mit Totenköpfen hingen. Auf der Spitze befanden sich Satellitenschüsseln, aus denen in verschiedene Richtungen Antennen ragten. Ich glaubte aus irgendeinem Grund, es sei eine Raumstation, mit deren Hilfe sich die Menschheit darauf vorbereitete, Botschaften aus fernen Galaxien zu empfangen. Ich war sehr stolz, dass das bedeutende Ereignis an der Abzweigung zu unserem Dorf stattfinden sollte, bis mir mein Vater erklärte, dass die Schüsseln dazu bestimmt seien, im Falle eines Atomkrieges die troposphärische Kommunikation des Staates zu sichern. In friedlichen Zeiten sollten sie feindliche Radiosender stören, damit man nicht irrtümlich verbotene ausländische Radioprogramme höre, damit sich die aus dem Film herausgeschnittene Zeit nicht als Ton wieder erschleichen und mit neuer Stimme Gestalt annehmen könne. Opa Bimler hatte ähnliche Hühner, doch er wusste nicht, dass es Orpington-Hühner waren und dass sie Ende des 19. Jahrhunderts von William Cook gezüchtet wurden, der sie nach dem Londoner Vorort benannte, aus dem er stammte. Wahrscheinlich wusste Opa Bimler nicht einmal, dass es eine Stadt gibt, die London heißt. Er kannte Chelyabinsk, hatte von Kolyma und Kamtschatka gehört, war einmal in Rostow oder Tula gewesen, um Äpfel zu verkaufen. Der Osten lag ein Laden vor ihm, auf der westlichen Seite der Grenze jedoch war er nie gewesen. Und er hatte nur eine sehr vage Vorstellung davon, wie es dort war, obwohl man sie von Großvaters Dorf zu Fuß erreichen konnte. Im Morgengrau öffnete Bimler den Hühnerstall. Ich schlief noch und konnte nicht hören, wie er in die Vorratskammer ging und aus dem Sack bei der Dachbodenstiege zwei Handvoll Weizen oder Gerste nahm, um sein Federvieh zu füttern. Ich malte mir oft aus, wie es dort war, wenn die Tür zufiel und es völlig dunkel wurde. Die Vorratskammer hatte kein Fenster. Die Dinge ruhten wie bei Licht in den Regalen. Und an der gegenüberliegenden Wand hingen an Eisenhaken Stücke vom gekochten Schinken. Den gekochten Schinken hob Bimler für Erntedank auf, wenn sich in seinem Haus, das er mit eigenen Händen erbaut hatte, die engsten Verwandten versammelten. Das Schmalz wurde in Aluminiumeimern aufbewahrt, die auf dem Boden standen. Mit der Zeit überzog er sich mit einer dünnen Schimmelschicht, die wir mit dem Messer abtrugen und wegwarfen. Ganz unten im Eimer setzten sich stets einige Grieben ab und am Ende erinnerte das schneeweiße Schmalz an ein erlesenes italienisches Dessert mit Biskuitstücken. Aber Bimler wusste nicht, wo Italien liegt und auch nicht, was ein Dessert ist. Für ihn war schon gewöhnlicher Zucker ein Dessert. Wenn er Lust auf Süßes hatte, bestreute er frisches Brot mit Zucker, das er zuvor mit Wasser beträufelt oder mit Sauersahne bestrichen hatte. Oder er ging in die Vorratskammer und holte sich Pflaumenmus aus dem gelben, bauchigen Tontopf. Auch das Mus überzog sich manchmal mit einer Schimmelschicht. Der Schimmel fühlte sich in Großvaters Vorratskammer überhaupt wie zu Hause. Bimler wurde sehr dick. Und als er mit 87 Jahren starb, brach bei der Seelenmesse der Tisch unter dem Gewicht seines Leichnams zusammen. Seine letzte Kuh verkauften meine Eltern. Sein Hund starb, Gott sei Dank, einen Tag vor Bimler. Die Hühner mussten alle auf einmal geschlachtet werden. Das erledigte meine Mutter. Mein Vater verkroch sich unterdessen bei den Nachbarn. Aus irgendeinem Grund war ich immer der Meinung, dass ich mich an Opa Bimler besser erinnern kann als an alle anderen. Aber wenn ich die einzelnen Erinnerungen zusammentrage, stellt sich heraus, dass es gar nicht so viel sind und dass sie nur lose zusammenhängen und nicht viel aussagen, weder über Opa Bimler noch über die Zeit, in der er lebte. Als hätte man in meinem Inneren, in dem Teil meines Gehirns, der für das Gedächtnis zuständig ist, auch eine Antenne für troposphärische Verbindungen angebracht, die die Radiosignale unterdrückt und unterdrückt und unterdrückt. Ich weiß nicht einmal, und es gibt niemanden mehr, der es wissen könnte, wie Bimlers Eltern hießen. Ihr Nachname war auch Rem, doch ihre Vornamen haben sie mit ins Grab genommen. Noch ein Ort, den ich nie werde ausfindig machen können. Lepinski schrieb in einem Brief an Andrei Zhuk enttäuscht: Sie und ich, wir werden hier in der Fremde sterben und diverser Abschaum wird sich in Kur begeben, das Leben auskosten und sich in der Ukraine vermehren. So ist das Gesetz der ukrainischen Natur. Gelten diese harten Worte auch mir? Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank, Tanja Majatschuk.
Ich habe es geschafft.
Ja, Sie haben es geschafft. Das ist das Kapitel, in dem Sie beide Ebenen ja zusammenführen. Mhm. Da tauchen Ihre Großeltern auf, da taucht Lipinski auf, sehr überraschend nochmal auf dem Foto. Und ansonsten aber ist mir aufgefallen, Sie führen das gar nicht so eng. Also Sie lassen es beides nebeneinander herlaufen und die Verbindungen, die Berührungen sind, ja, zum Teil sind es Recherchereisen, die dann unternommen werden und das sind Betrachtungen von Fotos, die dann plötzlich lebendig werden. Aber sonst ist es durchaus getrennt. Warum machen Sie das nicht, haben Sie es nicht enger gemacht? Das wäre ja ein starkes Motiv gewesen für so eine Verknüpfung eines Romans.
Weil ich noch nicht so erfahrene Schriftstellerin bin.
Oh Gott.
Mir wurde oft das vorgeworfen, dass ich vielleicht eher näher die zwei Linien im Roman bringen sollte. Aber es ging nur so, wie es ging. Und es ist eine Geschichte einer Frau, die sich rettet durch Erzählen der Geschichte eines Mannes, ja, der genau vor 100 Jahren geboren wurde. Und das ist auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts für mich. Ich habe nur so angezeichnet, welche wichtigen Episoden, Zeiten wichtig waren. Also Hungersnot 1933, das war ganz schlimm und wichtig für die Geschichte der Ukraine überhaupt. Dann Zweiter Weltkrieg, dann die kommunistischen Zeiten danach. Ich glaube, dass die Ideen immer so fliegen. In der Luft. Und mein Lieblingsautor Julian Barnes, er hat gleichzeitig seinen Roman geschrieben, Lärm der Zeit. Ja? Auch eine alternative Biografie von Schostakowitsch, ein wunderbarer Roman. Und ich war wirklich so niedergeschlagen, als ich den Roman gelesen habe, weil es genau so das, was ich machen wollte. Und mir ist das irgendwie weniger gelungen, glaube ich. Oder das Buch ist ganz anders als, ja. Aber die Idee ist gleich.
Herr Heinrichs hat es ja sehr gut gefallen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und Herr Heinrichs, als Wissenschaftler frage ich jetzt, es gibt eine Wissenschaftlerin im Roman, das ist eine Psychologin, eine Psychoanalytikerin, und die diagnostiziert bei der Schriftstellerin, die sich so stark interessiert für Lipinski, und sagt einfach, das sei einfach die Rationalisierung des eigenen Leidens. Wie finden Sie denn das, Herr Heinrichs?
Ja, das ist eine typische Art von Literaturtheorie, die furchtbar ist, weil sie die psychischen Momente auf Psychologisieren reduziert. Und das ist das Gegenteil von dem, was man machen soll. Eine Psyche betrachtende Überlegung ist natürlich von großer Bedeutung, aber nicht in dieser Art.
Es bleibt auch bei diesem kurzen, ja, bei der kurzen Diagnose und es wird nicht weiter betrachtet, ja, und beachtet. Und offenbar wird auch die Ärztin nicht mehr aufgesucht. Jetzt müssen Sie einfach das Buch selbst lesen, denn wir haben noch ein zweites Buch vorzustellen. Und ich glaube, auch da ergeben sich immer wieder Bezüge. Sie beide haben es ja, also Sie haben es auch gelesen, Frau Majatschuk. Sie haben auch gesagt, dass Ihnen einige Aspekte besonders wichtig waren in dem Buch von Herrn Heinrichs. Sie haben schon erwähnt, natürlich, dass Sie selbst auch Ausländerin und Fremde sind. Und Sie haben auch schon erwähnt, dass das Fremde das eigene definiert, was ja auch eines Mal ganz stark gemacht hat. Was ist denn für das Berufliche, für das Literarische für Sie da so wichtig gewesen, was diese Fremdheit angeht?
Dass die Literatur dort anfängt, wo ein Fremder auftaucht.
Eine prägnante Zusammenfassung von Tanja Majatschuk, die am 2. September mit dem Ethnologen Hans-Jürgen Heinrichs im Literaturhaus Berlin diskutierte, moderiert von Jörg Plath. Fremdheit war das Thema der Veranstaltung in der Reihe Literatur trifft Wissenschaft, die Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Literaturhaus Berlin mehrmals im Jahr veranstaltet. Sie hörten den gekürzten ersten Teil der Veranstaltung, in dem über Majatschuks Roman Blauwal der Erinnerung gesprochen wurde. Das Buch hat Maria Weißenböck übersetzt. Es ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Am 29. September können Sie in der sonntäglichen Literatursendung eine einstündige Fassung der Veranstaltung hören, in der es vornehmlich um Hans-Jürgen Heinrichs Buch geht, Fremdheit, Geschichten und Geschichte der großen Aufgabe unserer Gegenwart, erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Die Literatur am Sonntag hat einen neuen Sendeplatz. Nun läuft sie am genannten 29. September und allen anderen Sonntagen um 22:03 Uhr.